Und was es oft ist, meiner Meinung nach, wenn ich das noch sagen darf, dass das Kind das üben soll, was es noch nicht kann. Und das macht natürlich nicht viel Spaß zu Hause. Die Idee, als ich die Didaktik künstlerischen Musizierens geschrieben habe, war sogar zu zeigen, dass die Grundprinzipien in der EMP, in der elementaren Musikpädagogik oder elementaren Musikpraxis mit den Kindern, dieselben bleiben, die später im Instrumentalen durchgreifen.
Wer ist quasi dann außer mir, die ich das wahrnehmen und hören kann, die Instanz, die quasi sagt, naja, okay, das da war jetzt mal nicht traurig, das war fröhlich. Das heißt, ich muss ja quasi in der Lage sein, als Schüler, Schülerin, das auch selbst wahrzunehmen, oder? Das ist da quasi eigentlich dann die, wenn man so möchte, die Königsdisziplin von all den dreien, oder? Hallo, mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer persönlichsten Themen, das Üben. Mein Gast heute ist Professor Michael Dartsch. In dieser Folge soll es um ein ganz spezielles Thema gehen, nämlich was macht eigentlich guten Instrumentalunterricht für Kinder aus? Wie motiviert man sie zum Üben? Und was tut man, wenn Schülerinnen und Schüler mal keine Lust haben? Über all diese Fragen haben wir gesprochen. Mein Gast ist Professor für Musikpädagogik an der Hochschule für Musik in Saarbrücken und damit genau der richtige Experte. Er bildet die InstrumentallehrerInnen der Zukunft aus und berichtet aus der Praxis. Aber auch für alle die, die nicht selbst unterrichten, bietet diese Folge viele spannende Impulse, die man beim Üben ausprobieren kann. Die Idee zu dieser Folge kam mir, weil ich in Vorträgen immer wieder nach Tipps in Unterrichtssituationen gefragt wurde. Höchste Zeit also, darüber endlich mit einem Experten zu sprechen. Die Folge ist allerdings nur ein erster Teil einer kleinen Serie. In diesem Jahr wird es auch noch eine Folge zum Unterricht mit Erwachsenen geben. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann folge am besten direkt diesem Podcast. Aber jetzt viel Spaß mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständigen Sie folgenden Satz. Üben heißt für Sie?
Eine Zeit, in der ich mit mir selbst beschäftigt bin und die mir fehlt, wenn ich sie nicht habe.
Das finde ich sehr schön. Gibt es denn gerade eine Musik bei Ihnen, die in Dauerschleife läuft?
Beim Üben oder zu Hause am Radio?
Beides gerne.
Beides. Beim Üben natürlich die Stücke, die ich jetzt im Moment viel spiele. Also Dvorak-romantische Stücke für Geige und Klavier habe ich jetzt letzte Woche gespielt, spiele ich nächste Woche wieder, spiele ich auch nächstes Jahr nochmal. Also das übe ich im Moment sehr viel und deswegen höre ich das auch sehr viel.
Gibt es einen Künstler, eine CD vielleicht sogar von jemandem ganz Speziellem, der Sie auf Ihr Spiel sehr geprägt hat, so eine Art Vorbild vielleicht?
Ich glaube nicht, dass ich das sagen könnte, dass es jemanden gibt, der mich als Geiger, als Vorbild, ein großer Geiger sehr geprägt hat. Meine Lehrer haben mich geprägt, aber das sind jetzt keine international großen Geiger, müsste man sagen. Ich kann aber trotzdem ein paar Geiger nennen, die ich top finde in bestimmter Hinsicht. Also mir gefällt Andrew Manzi sehr gut, das ist ja heutzutage eher ein Dirigent, aber ich kenne noch seine Geigenzeit oder geigt ja auch immer noch, denke ich. Der spielt unheimlich kreativ und ja, in seinen Interpretationen ist unheimlich viel Interessantes und Persönliches. Was so die Perfektion und die absolute Beherrschung jeder Nuance von Tongestaltung betrifft, finde ich Hilary Hahn fantastisch. Und so von den großen Alten, Mischa Elmann, der hat sowas jetzt, so die Tongestaltung betrifft, hatte sowas ganz, so einen wunderbaren Schmelz, den heute irgendwie keiner mehr so spielt, würde ich sagen. Ja.
Und vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern, die Sie noch nicht so gut kennen, ein bisschen näher vorzustellen, habe ich mir ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt.
Ja.
Dem einen Joker, das heißt, Sie können einmal die Antwort sagen, also die Antwort verweigern, und auf alle anderen bin ich sehr gespannt, wie Sie sich entscheiden.
Stimmt, das gab's. Wie viele werden es denn? Dass ich weiß, wie ich mit dem Joker umgehen muss. Dass ich den nicht am Ende gar nicht einsetze.
Das frage ich vielleicht jetzt nicht.
Okay, gut, ja, ist okay.
Aufstehen oder Snooze?
Aufstehen.
Gruppen- oder Einzelunterricht?
Auf der Geige oder bei Seminaren? Das ist jetzt die Frage. Ja, in Gruppe, sage ich mal.
Noten oder keine Noten?
Noten.
Karl Orff oder Edwin Gordon?
Ich würde beiden nicht so zugeneigt sein eigentlich, aber ich versuche mich trotzdem mal zu entscheiden. Orff.
Beteiligen oder bestimmen?
Beteiligen.
Langeweile oder Routine?
Routine.
Fragen stellen oder Fragen beantworten?
Fragen stellen.
Bunt oder schwarz-weiß?
Bunt.
Das ist eigentlich auch schon ein ganz guter Einstieg in meine erste Frage. Mir ist aufgefallen, in der Beschäftigung mit dem Thema, also unser Thema ist ja hauptsächlich Instrumentalunterricht für Kinder und Anfänger, dass in vielen Instrumentalschulen Tiere oder Fabelwesen genutzt werden, so als Begleitcharakter so ein bisschen. Warum ist das so?
Weil man das mit Kindheit in Verbindung bringt. Also diejenigen, die das tun, gehen davon aus, dass das für Kinder attraktiv ist und dass das was mit der kindlichen Welt zu tun hätte, denke ich. Ich persönlich sehe allerdings die Gefahr, dass das so ein bisschen von der eigentlichen Motivation abbringt. Also aus Geigenschulen könnte ich jetzt sagen, gibt es eine Geigenschule mit zwei Affen, Susi und Eddie heißt die, eine mit zwei Aliens, die heißt Castor und Pollux, das sind die beiden Aliens, also grüne Marsmenschen sozusagen. Eine mit eine in Bilderbuchform mit einem Teddybären. Und was gibt's noch? Eine mit Clown Pippo, Geigen mit Clown Pippo. Und ich denke mir dann manchmal so, wird das der Ernsthaftigkeit des Ganzen gerecht, wenn ein Kind wirklich Musik machen möchte, Lieder spielen möchte, braucht es dazu Affen, Clowns, Aliens, führt das nicht auf Nebengleise manchmal? Das kann schon mal eine nette Motivation sein, denke ich, aber ich würde das nicht zu wichtig nehmen. Ich glaube, die wichtigste Identifikationsfigur bleibt die Lehrperson wahrscheinlich. Oder andere, vielleicht auch Personen aus der Familie, die ein Instrument spielen und die das Kind zur Identifikation anreizen. Wofür man es ganz gut nehmen kann, ist, wenn man jetzt Bilder hat über einem Lied, dass ein Bild zum Beispiel nochmal so eine bestimmte Interpretationsfarbe betonen könnte. Ein Lämpchen abgebildet über einem Lied könnte bedeuten, ich spiele das Lied besonders weich, oder ein schnelles Pferd über einem Lied könnte das Kind vielleicht animieren, das Lied besonders schwungvoll zu spielen oder rasend zu spielen oder was auch immer. Das würde ich auch benutzen, aber dann eben für einzelne Lieder.
Also es sind dann eher Sekundärmerkmale. Ich habe mir in der Vorbereitung irgendwie überlegt, dass es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mit diesem Trend der Gamification zu tun hat.
Gab es aber schon viel früher. Also die ersten Schulen mit Tieren, also Susi und Eddie ist eine sehr frühe Schule. Ich habe erst vor ganz kurzem bei der European String Teachers Association über Geigenschulen gesprochen und da habe ich das Thema auch angesprochen. Ich glaube, es gibt so zwei Sichtweisen auf das Thema. Entweder Kinder sollen so ernst genommen werden, dass man sie von vornherein einfach, dass man ihnen echte Musik und wirklich Kunst anbietet und nicht irgendwas Kindertümelndes oder scheinbar Kindgemäßes, sondern einfach wirklich Kinder, muss man gar nicht auf Musik beziehen, auch so überhaupt in der Welt. Also Kinder nicht lauter in Schutzräume packen und bewahren vor anderen Dingen, sondern sie von Anfang an einfach sie in die Gesellschaft der Erwachsenen einfach reinnehmen und nicht so betüdeln, sage ich mal, oder pädagogisieren. Und die andere Sichtweise, die eher sagt, Gott sei Dank verstehen wir heute, wie Kinder ticken, wie Kinder fühlen, wie Kinder lernen, und wir sollen uns immer auf sie einstellen und alles versuchen, in ihre Welt reinzubringen und also an ihre Welt anzuknüpfen. Und das ist eher diese Schiene, auch Geigenschulen oder Instrumentalunterricht möglichst spielähnlich zu machen, sage ich mal. Und ich denke, die Wahrheit liegt irgendwie in der Mitte, oder ich würde sagen, das Beste aus beiden Welten sollte man verbinden. Ich finde schon, dass es im Instrumentalunterricht darauf ankommt, dass Kinder auch irgendwie was spüren von dieser Kunst und von diesem, dass man selber zum Beispiel ein Musiker ist. Das sollen sie irgendwie spüren, nicht ein Spielpartner nur oder ein Entertainer oder so, sondern sie sollen irgendwie davon was mitkriegen, glaube ich, dass wir ernsthafte Musiker sind und dass wir sie sozusagen aufnehmen und mit reinnehmen in dieses Musikersein. Komm, du gehörst jetzt dazu, so langsam führe ich dich jetzt da rein, ich musiziere mit dir von Anfang an, sowas. Nicht, wo ich selber keinen Spaß dran habe, das würde ich eigentlich auch nicht gern mit Kindern machen. Und andererseits natürlich verstehen, dass Kinder sich noch nicht so gut konzentrieren und nicht so lange konzentrieren können, dass sie nicht so lange auf Belohnungen warten können, sondern in jeder Stunde ein Erfolgserlebnis brauchen, dass ihre Frustrationstoleranz noch nicht so groß ist, dass ich sie nicht zu hart kritisiere. Also da würde ich sagen, das ist vielleicht das Beste aus beiden Welten kombiniert. Verstehen Sie, was ich sagen möchte?
Ja, da können wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt gerade schon feststellen, dass diese Tiere und Fabelwesen ja alle schon relativ lange irgendwie in Instrumentalschulen sind und sie ja auch auf eine recht lange Erfahrung schon zurückblicken können in dem Bereich Musikpädagogik, was würden Sie denn sagen, wie sich denn die Instrumentalpädagogik für Kinder jetzt speziell so in den letzten Jahren entwickelt hat und wo geht die eigentlich hin so in Zukunft, wenn Gamification dann vielleicht auch nicht so ein krasses Buzzword ist, wie man so denkt?
Ich glaube, sie geht im Moment mehr in die Richtung dieser Welt, dieser speziellen für Kinder inszenierten Welt. Also die letzten Geigenschulen so, die schlaue Geigenschule ist eine, die jetzt so, und die davor das Geigenwunderland und buntes Geigenland oder so ähnlich, so in diesem Stil, da sind ganz viele Elefanten und andere Tiere drauf. Also ich glaube, es geht im Moment mehr in diese tatsächlich sehr bunte, vermeintlich kindgemäße Welt, würde ich sagen.
Und Sie hatten mir jetzt vorher schon angesprochen, dass Frustrationstoleranz, also wenn Sie sagen, das Beste aus beiden Welten, ja, sollte irgendwie kombiniert werden.
Genau.
Dass man so als Lehrperson oder als Musiker, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, da mit den entsprechenden Methoden, Werkzeugen so ein bisschen ausgestattet ist,
ja,
dann ist ja wahrscheinlich eines der größten Hürden im Instrumentalunterricht mit Kindern, das so abwechslungsreich zu gestalten,
ja,
dass sich Kinder durchgehend, ich nutze das Wort entertain, Sie haben es ja gerade so ein bisschen eher im negativen Kontext,
ja, ja,
benutzt, aber auf jeden Fall nicht langweilen.
So, ja, ja, mal, das stimmt, mal so, ja.
Aber da gibt es ja auch Abstufungen. Also wenn ich mir angucke, ich unterrichte, weiß ich nicht, ein 5-jähriges Kind im Vergleich, ja, zu einem, weiß ich, einem 9-jährigen Kind. Also inwiefern muss man da als Lehrperson auf diese verschiedenen Entwicklungsstufen denn da Rücksicht nehmen im Instrumentalunterricht?
Ja, man muss auf jedes Kind in seiner persönlichen Entwicklung Rücksicht nehmen. Also das ist jetzt nicht nur das Entwicklungsalter, dass man jetzt sagt, okay, das ist ein Vorschulkind oder das ist 5, 6 Jahre alt oder das ist ein Grundschulkind. Das eine kann schon vielleicht ein bisschen Noten lesen, mit 8 oder 9 Jahren kann es auch schon lesen. Also es kann auch mal was lesen, was in der Schule steht, ein anderes nicht. Also das ist natürlich das Entwicklungsalter, ja, aber auch das Individuum selber. Es gibt Kinder, die mit 5 wahnsinnig weit entwickelt sind schon und ganz anders drauf sind als andere noch mit 8 oder so. Also es ist nicht nur das Alter. Ich denke, der Einzelunterricht, Sie haben ja auch eben nach Gruppe und Einzel gefragt, der bietet eben die Chance, dass ich mich sehr individuell auf jedes Kind einstellen kann. Und ich hatte auch schon relativ junge Kinder, die mir auch zum Beispiel gesagt haben, ich will eine richtige Noten haben, ich will nicht sowas Buntes haben oder so, ich will das sowas wie du hast. Also das gibt es auch, also dass man gar nicht so das tun muss. Noch kurz einen Satz zu der Abwechslung. Ich finde, dieses mit der Abwechslung heißt nicht unbedingt Entertainment. Also ich, wie gesagt, ich benutze den Begriff jetzt mal so ein bisschen im Sinne von, ich muss dem Kind viel Spaß bieten oder so, dass sondern es gibt ja auch unglaublich viele Felder, die man in dem Instrumentalunterricht sinnvollerweise unterbringt. Das ist ja nicht nur das Stehen vor dem Notenständer. Ich würde niemals auch noch ein 6-jähriges Kind 30 Minuten vor dem Ständer stehen lassen. Das ist einfach, dann baut sich Unruhe auf und dann kann ich das Instrument irgendwann nicht mehr halten. Wir können vieles im Sitzen machen. Zum Beispiel, wir können singen, wir können Body Percussion mit einbeziehen. Wir können uns auch mal über was unterhalten, wenn ich zum Beispiel irgendwas erzähle über die Musik oder über einen Komponisten oder was auch immer. Wir können ein Arbeitsblatt anmalen oder versuchen zu finden, wo ist denn hier das G oder gucken mal, welche Finger könnten das sein. Das können wir auch im Sitzen machen. Wir können Hörübungen machen. Also es gibt viele Möglichkeiten, die ich alle nicht als Entertainment in dem Sinne bezeichnen würde, sondern einfach als Wechsel der Aktionsweise und des Inhaltsfeldes, sage ich mal. Verstehen Sie, was ich sagen will? Und dadurch wird der Unterricht automatisch auch abwechslungsreicher.
Das sind ja quasi eigentlich schon, oder da sind wir in dem Bereich der ganz konkreten Bausteine, wie sich so ein, ja, Instrumentalunterricht aufbauen kann. Was für wichtige Bausteine würden Sie denn sagen, hat denn Instrumentalunterricht mit Kindern? Also wie sähe denn eine, ja, perfekte Stunde aus, wenn man das mal so ganz platt sagen möchte?
Ja, das kann man jetzt sicher nicht so allgemein sagen, aber natürlich viel Zeit am Instrument, das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Ich halte auch, also um dem vorzubeugen, dass jetzt jemand denken könnte, ich meine, man muss 5 Minuten Geige spielen und 5 Minuten singen und 5 Minuten ausmalen und 5 Minuten reden und am Ende hat man eben nur 5 Minuten Geige gespielt im Unterricht. Das meine ich nicht, also ich denke schon viel Zeit mit dem Instrument, aber eben auch in verschiedenen Positionen. Das kann stehend sein, das kann sitzend sein, das kann auch mal so sein, dass die Geige am Boden liegt und wir hocken davor und zupfen bestimmte Saiten. So. Also dann würde ich sagen, für den Anfangsunterricht wäre ein Bereich auf jeden Fall Rhythmusarbeit, dass wir zum Beispiel bei der Geige wären das auf leeren Saiten. Es kann bei einem anderen Instrument einfach der eine Ton sein, den ich schon erzeugen kann oder spielen kann, oder es kann auch ein Klappengeräusch sein oder ein Blasgeräusch oder sowas, dass ich da mit Rhythmen spiele, zum Beispiel Rhythmen vor- und nachspielen oder Frage-Antwort oder kleine Verse spielen, Namen spielen, Tiere, die auf irgendeinem Bild sind, rhythmisch nachspielen, also Ameise, Ameise, Fliege, Fliege, Wurm, Fliege, Ameise, Wurm, zum Beispiel, oder solche Dinge. Also solche Arbeit, singen, würde ich eigentlich in fast jedem Unterricht für sinnvoll halten. Ich weiß nicht, wie dringend das für die Schlagzeuger ist, sage ich jetzt mal, aber für Geige ist es unabdingbar und ich denke auch für die Melodieinstrumente und auch Klavier ist es für mich eigentlich unabdingbar. Und zwar nicht nur, um jetzt, sagen wir mal, Intonation oder Atmung, Phrasierung zu üben, das kommt damit auch, aber ich glaube auch, um eine innere Vorstellung von den Liedern zu entwickeln, die ich anschließend spielen möchte, damit ich die wirklich in mir drin habe und nicht von den Noten abbuchstabiere. Weil das Notenlesen ist auch ein wichtiger Bestandteil, vielleicht nicht von den allerersten Stunden an, sondern irgendwann kommt das, vielleicht nach ein paar Monaten, in der Regel kommt das dazu. Aber eben nicht, ich würde sagen, das kann so parallel laufen. Das Musizieren passiert großenteils auch immer noch auswendig, also von der eigenen Vorstellung aus, also von der eigenen Vorstellung aus gespeist, würde ich sagen. So, das wäre jetzt also auch noch ein Bereich, auswendig spielen, dann Körperübungen auch, also tatsächlich, das gerade beim Geigespielen ist relativ kompliziert, was die Hände tun, was der Arm tut, sind so Bewegungen, die man vielleicht nicht oft macht. Lockerungsübungen, die können jetzt schon im Spiel verpackt sein, da habe ich überhaupt nichts gegen, das kann man nicht falsch verstehen. Also, was weiß ich, dass man zum Beispiel die Gliedmaßen wie bei einer Marionette irgendwie hochzieht und wieder fallen lässt. Also, oder dass wir die Schultern hochwerfen und wieder fallen lassen. Also, solche Körperübungen sind auch ein wichtiger Bestandteil in den Stunden. Dann das Gespräch darüber, was man zu Hause machen kann. Also erstmal überhaupt mit den Kindern und den Eltern darüber reden, dass es eine Routine zu entwickeln gilt mit den Kindern. Wie mache ich den Kasten auf? Wie hole ich das Instrument raus? Was kann ich nächste Woche tun? Jeden Tag das Instrument mal rausholen und was kann ich dann machen? Ja, dann zupfe ich für nächste Woche immer zum Beispiel diesen Spruch auf der A-Seite und der D-Seite. 3 Wochen später kann ich vielleicht schon ein paar Bogenübungen machen und das und das machen. Also immer wieder besprechen, was kann zu Hause oder was wäre schön, wenn es zu Hause passieren würde. Das ist, wenn man so will, auch ein Entwickeln von Übetechniken über die Jahre hinweg. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil, denke ich. Und das mit den Komponisten vielleicht nicht von Anfang an, weil wir am Anfang selten in den allerersten Stunden schon Kompositionen klassischer oder überhaupt von irgendwelchen namhaften Komponistinnen oder Komponisten spielen. Aber natürlich auch so in die Welt der Musik einführen, auch mal sagen, wie ein Stück gebaut ist, da wiederholt sich was zum Beispiel. Guck mal, in dem Lied gibt's doch einen Teil, den hat man schon mal gespielt. Ja, der Anfang ist wie der Schluss oder so. Oder was spiele ich denn in der zweiten Stimme? Ich spiele eigentlich genau dasselbe wie du, nur ein paar Töne tiefer. Oder ich spiele dasselbe wie du, aber ich fange später an, Kanon. Egal, also sprechen über Musik, denke ich, auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe, aber das sind schon mal so wichtige Bestandteile, denke ich. Mhm.
Jetzt hatten Sie vorher bei den Entweder-Oder-Fragen, aber glaube ich, wenn ich mich richtig daran erinnere, auf die Notenfrage geantwortet, Noten oder keine Noten mit Noten.
Ja.
Das heißt, wenn Sie sagen, auswendig spielen, ist irgendwann ein wichtiger Punkt, beziehungsweise am Anfang ist es dann schon, es ist auch gar nicht als Vorwurf gemacht.
Ja, ja.
Aber das heißt, Sie versuchen dann jetzt nicht zwangsläufig jetzt irgendwie, wir hatten das Rhythmus-Ding mit diesen Ameise, Fliege und Wurm.
Ja.
Das heißt, das kann dann ja theoretisch ganz ohne Noten passieren.
Das kann ohne Noten passieren. Ich habe auf die Frage geantwortet, ich habe die so verstanden, ob ich mich, wenn ich musiziere, eher mit Noten auf der Bühne stehe oder ohne. Also ich improvisiere auch gerne, aber wenn ich konzertiere, in der Regel mit Noten. Ich habe auch schon mit Jazz dann zusammen mal auf der Bühne gestanden, ja. Aber das, also im Unterricht, finde ich, kann vieles ohne Noten passieren. Aber jetzt bei solchen Rhythmusspielen, wenn wir jetzt Ameise, Fliege und Wurm haben, können wir auch relativ bald anfangen zu sagen, wie kann man denn die Ameise, wenn wir jetzt so eine Reihenfolge haben, Ameise, Fliege, Fliege, Wurm. Die wollen wir uns jetzt merken, damit du die zu Hause auch wiederholen kannst. Wie können wir das aufmalen? Wie können wir uns das aufschreiben? Das Kind vielleicht sagt, dann malen wir eine Ameise und dann malen wir 2 Fliegen, dann malen wir einen Wurm. Ist aber relativ anstrengend so. Bis man eine Fliege gemalt hat, dauert ziemlich lange. Und so, da gibt's doch einen Trick oder so. Wir haben da eine Sprache, wie wir das machen können. Dann kann man eigentlich die Elemente schon, also Rhythmuselemente kann man relativ früh mit Kindern erarbeiten. Schon mit 5-Jährigen in der musikalischen Früherziehung arbeite ich mit den Noten, also mit 2 Achtelnoten, mit 1/4, mit 4/16 Noten und nehme irgendwelche Worte dazu. Man kann auch eine Rhythmussprache nehmen. Und mit diesen Elementen können schon Kinder so ein Rhythmusstück von der Tafel abklatschen. Also schon 5-Jährige schaffen das.
Das heißt, Sie sagen dann nicht, dass es eine Achtelnote ist, sondern Sie sagen einfach, dass es dann
das von mir Tag hat, beispielsweise. Wurm oder Brot oder die Achtel kann Brot, Brötchen, Honigkuchen, Brot oder so irgendwie. Und das würde man natürlich ein paar Wochen auch so beibehalten. Ja, genau. Also, weil das sind dann Worte, mit denen man das auch sprechen kann. Wie gesagt, Alternative wäre ta, titti, titti, ta oder sowas. Das wäre jetzt eine der möglichen Rhythmussprachen. Es gibt ja mehrere.
Mhm. Sie hatten es auch vorher angesprochen schon, dass das Kraft ja auch eine wichtige Rolle spielt, vor allem bei Kindern, die ja quasi nicht diese Kraftausdauer haben, die man braucht für ein Instrument zu halten.
Richtig,
A,
ja.
B, aber auch um die Haltung im Instrument. Also wenn ich die Geige mir diese Handhaltung anschaue, das ist relativ ungewohnt für ungeübte Menschen. Spielt dann, also ich habe mich gefragt, inwiefern dann auch so kleinere Kraftübungen, ich habe irgendwie in der Vorbereitung gelesen, dass man so mit so Bälle Zudrück beispielsweise gut machen kann, damit man quasi spielerisch Kindern beibringen kann, welche Kraftanstrengungen notwendig ist, um bestimmte Aktionen durchzuführen. Halten Sie das für sinnvoll?
Also ich denke, dass Krafttraining tatsächlich, also bis sich ein Krafttraining muskulär wirklich zeigt, also bis man wirklich einen Effekt bei den Muskeln sieht, dafür muss man es ziemlich regelmäßig machen und muss es ziemlich, würde ich sagen, diszipliniert tun. Und also wenn man wirklich ins Fitnessstudio geht, dann kommt noch die Ernährung dazu und weiß ich was, genug Eiweiße, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob das wirklich erforderlich ist. Ich würde auch hier sagen, on the job, denke ich. Also tatsächlich die entsprechenden Sachen machen und allmählich wächst die Ausdauer und die Kinder eben eher nicht überfordern in den Sachen, die sie tun müssen, weil dann wird es fest oder dann wird es verkrampft und das vermeiden. Also einfach in Rechnung stellen, dass die Kraft sich erst langsam entwickelt, das reicht. Ich mache auch Übung, würde ich sagen. Ich mache zwar auch Übung mit Bällen oder sowas oder sowas schon mal auf den Tisch klopfen oder so, aber eigentlich nicht, um die Kraft, sag mal, systematisch zu entwickeln, sondern eigentlich eher um die Bewusstheit für die einzelne Bewegung oder für den einzelnen Finger. Ich habe hier 4 verschiedene Finger und jeder von denen kann auf den Ball klopfen und das eher herzustellen und auch so ein bisschen eben die Beherrschung dieser Feinsteuerung anzubahnen. Nicht so sehr für die Kraft.
Da geht es eher um Wahrnehmung als um Kraftaufbau.
Ja, sowas. Genau, um Wahrnehmung geht es da eher. Das ist ein gutes Wort dafür, richtig. Sowieso ein entscheidendes Wort für mich, für den Instrumentalunterricht. In den letzten Jahren beschäftige ich mich viel, wenn ich das noch sagen darf, mit der Didaktik künstlerischen Musizierens. Dazu habe ich auch ein Buch geschrieben, was so heißt. Und habe darüber viel schon gesprochen und auch so in Workshops oder so mit Leuten dran gearbeitet. Und da ist für mich, da habe ich so 4 Dimensionen des Instrumentalunterrichts, die ich wichtig finde. Und eins davon ist tatsächlich die Wahrnehmungsdimension oder ich sage auch manchmal die kontemplative Dimension. Das bedeutet, dass man wirklich im Unterricht kontemplative Momente haben sollte und auch übrigens beim Üben. Kontemplative Momente, wo es mal ganz ruhig wird, auch mit Kindern, die sehr, expansiv sind und sehr hibbelig oder unruhig sind. Meistens kriegen wir es irgendwie hin, hoffe ich, dass es einen Moment gibt in der Stunde, wo wir ganz ruhig werden und uns ganz auf irgendeine Wahrnehmung konzentrieren, sei es eine Körperwahrnehmung oder sei es ein Ton, ein Klang, irgendetwas. Und auch wenn das nur ein kurzer Moment ist, ist mir der sehr wichtig in der Stunde. Ich glaube, ohne Wahrnehmung verfeinern wir unser Instrumentalspiel nicht. Da wird es nicht besser werden können.
Das heißt, der ist dann bei Ihnen angeleitet, dieser Moment. Also ja, Sie weisen dann bewusst darauf hin.
Der ist inszeniert, dieser Moment, würde ich das nennen. Also ich inszeniere einen Moment in der Stunde, da würden wir uns auch zum Beispiel hinsetzen. Man kann sich sogar auch hinlegen, je nachdem. Und wirklich sagen, so und jetzt mal vielleicht die Augen zu und jetzt hör mal, was passiert jetzt hier als Beispiel. Oder fühl mal, spür mal, mach mal die Augen zu und jetzt, wie ist dein Finger jetzt? Ist der jetzt gebeugt oder ist der gestreckt?
Ja, spannend. Also das ist auch, glaube ich, eines der Sachen, die wir hier im Gespräch immer sehr oft feststellen, dass es ganz viel um diese... Man nennt das ja auch metakognitives Lernen beispielsweise, also um diese Selbstwahrnehmung, ja. Wie kann ich mich selber reflektieren, was nämlich bewusst war.
Ja.
Und das passiert einfach nur so nebenbei, habe ich gar keinen Einfluss drauf, weil nur wenn ich ja auch bewusst Sachen wahrnehme, kann ich sie auch dann in Zukunft
so steuern halt. Ne? Genau, es geht mir um die bewusste Wahrnehmung, das ist genau der Punkt. Eher erstmal noch sensorisch, also wirklich um die sensorische Wahrnehmung, natürlich die Wahrnehmungsverarbeitung auch, die Nuancen langsam mehr unterscheiden lernen und dann die Wahrnehmung sensibilisieren, feiner werden. Mhm. Noch weniger jetzt Selbstreflexion, aber den Körper schon, ja.
Ja, spannend. Jetzt sind wir in so einer eigentlich ja fast schon malerisch perfekten Unterrichtsstunde, die Sie hier skizziert haben. Jetzt kennt aber auch jeder Pädagoge, und jede Pädagogin ja auch diesen Fall, dass, wir haben es gerade schon gesagt, das hibbelige Kind, was irgendwie dann doch nicht zur Ruhe kommen will. Und man sagt so als Lehrer diesen, weiß ich wahrscheinlich pädagogisch nicht sehr sinnvollen Satz, jetzt konzentrier dich doch halt mal.
Ja, ja.
Und also das Kind ist ja wahrscheinlich überfordert und sagt, ja, was worauf denn jetzt so halt? Und es gibt ja von Gerhard Mantel diesen schönen, diese rotierende Aufmerksamkeit, diesen Kreislauf, den man ja als Erwachsener sehr gut durchgehen kann. Man hat quasi immer eine Sache, auf die man sich bewusst konzentrieren kann. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wie sinnvoll ist es dann, mit Kindern genau sowas zu machen? Also wie stark kann man sie denn in so eine bestimmte Richtung lenken? Und wie gut lässt sich das umsetzen?
Also ich glaube, wenn man sich auf eine Sache konzentrieren möchte mit Kindern, tut man gut als erstes, wenn man alles andere weglässt. Also wenn man sich wirklich, wenn man das isoliert, dieses Moment, was es jetzt wahrzunehmen gilt oder worauf man sich jetzt konzentrieren soll, muss man sich immer klar machen, was das für eine komplexe Geschichte ist, wenn man vor dem Notenständer steht, man hat eine Geige, einen Bogen in der Hand, ich nehme jetzt immer mein Instrument, aber das wäre bei jedem anderen auch so. Man sieht diese Noten, das ist was Visuelles, man setzt das um und überlegt, was war das für ein Griff. Man muss das Motorische machen, den Finger runter machen, dann aber vielleicht auch noch die Gestaltung. Und dann hat der Lehrer ja gesagt, ich soll die Knie nicht durchdrücken. Und das ist unendlich komplex. Und wenn es mir um die Knie geht, dann würde ich sagen, Noten weg, Geige weg und einfach üben nochmal, einmal durchgestreckt, dann mit den Gegensätzen auch arbeiten, die Beine einmal durchstrecken und dann wieder locker lassen und einfach mit diesem Gegensatz spielen. Und dann kann man wieder versuchen, was dazu zu nehmen. Wenn es mir aber um das Notenlesen geht, dann den Rest weg, hinsetzen, nichts mehr mitstehen oder Geige weg, Notenlesen. Wenn es mir ums Greifen auf der Geige geht, Bogen weg. Nur da, also wenn ich mich wirklich möchte, dass ich auf eine Sache konzentriere, dann denke ich, sollte man möglichst viel isolieren. Und um noch auf einen Satz zu antworten, den Sie gesagt haben, inwieweit kann man das wirklich steuern oder lenken? Letztlich kann man es nicht steuern. Also letztlich muss das Kind das für sich umsetzen. Ich kann nichts erzwingen als Lehrkraft. Es ist immer eine Zusammenarbeit mit dem Kind und ich muss das Kind für diese Zusammenarbeit gewinnen sozusagen. Ich versuche es natürlich irgendwie einzubinden, das habe ich ja gesagt, ich lade es ein, ich sage, komm, lass uns das zusammen machen. Wenn das Kind aber etwas nicht will, dann kann ich es letztlich nicht erzwingen. Und das gilt für ein junges Kind besonders stark. Es gilt aber auch für Ältere. Die können zwar aus Höflichkeit sagen, ja, ich mache das jetzt, aber ob es innerlich wirklich passiert, was ich möchte, das kann ich letztlich nie ganz steuern, würde ich sagen.
Ja.
Das ist so eine Grunderkenntnis.
Das hat Einfluss darauf, inwiefern dann Schülerinnen und Schülerinnen, egal wie alt sie am Ende dann sind, ja, auch dann zu Hause freiwillig und gerne üben.
Nicht? Zum Beispiel auch das, genau.
Genau. Das ist ja auch ein großes Feld auf jeden Fall. Was wäre dann Ihr Tipp an der Lehrperson? Wie sollte man damit umgehen? Es ist ja nicht immer der Fall, dass man das Kind nicht dafür gewinnen konnte wahrscheinlich, oder? Oder würden Sie sagen, es liegt immer...
Kann verschiedene Gründe haben. Also ich würde sagen, wenn mir jemand erzählt, ich habe eine Schülerin, einen Schüler, die nicht übt, dann würde ich erstmal vielleicht denken, vielleicht ist das Kind schon halb in den Brunnen gefallen oder der Karren steckt schon halb im Schlamm, weil es ist wichtig, würde ich sagen, von Anfang an eben, das habe ich ja eben auch gesagt, immer darüber zu sprechen, was machen wir jetzt nächste Woche zu Hause und so, und dann auch in der nächsten Stunde zu fragen, hat das geklappt? Und das kann am Anfang auch wirklich so sein, die Geige muss jeden Tag mal irgendwie an die frische Luft, die will nicht den ganzen Tag im Kasten liegen und hol die mal einfach raus jeden Tag und muss ja nicht viel, dann wird gar nicht viel gemacht. Wir holen die einmal raus, so wie wir das gelernt haben, so wie wir die anfassen, von Anfang an. Und allmählich wird das mehr und wir sind eigentlich im Idealfall, das ist natürlich ein Idealfall, ständig im Gespräch darüber und kriegen mit, klappt das nicht. Und auch mit den Eltern sind wir im Gespräch und versuchen, eine Routine aufzubauen. Das ist zum Beispiel immer dieselbe Tageszeit oder ja, immer nach dem Mittagessen oder immer vorm Kaffee trinken oder vor den Hausaufgaben oder so. Am besten vor den Hausaufgaben, damit das Kind nicht schon ermüdet ist oder so. Und das eben ausprobieren. Was klappt? Was geht gut? Was bewährt sich? So würde ich das normalerweise sehen. Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann reden. Also dann würde man sprechen mit den Eltern und mit dem Kind. Du hast es jetzt nicht geschafft, jeden Tag zu spielen. Was denkst du denn, woran das lag? Hast du weniger Lust gehabt oder hast du viel zu tun gehabt oder so? Und wenn das Kind auch tatsächlich sagt, ich habe keine Lust zu üben zu Hause, dann kann man ja fragen, woran das liegt. Und was es oft ist, meiner Meinung nach, wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, es ist oft, dass das Kind das üben soll, was es noch nicht kann. Und das macht natürlich nicht viel Spaß zu Hause. Etwas zu spielen, was man noch nicht kann, und das ist mühsam. Deswegen habe ich schon lange, dass die Kinder relativ viele Stücke aufhaben als Hausaufgabe. Wir schreiben relativ viele Stücke auf, aber das sind fast alles Stücke, die das Kind schon kann, und da ist vielleicht ein oder höchstens zwei Sachen dabei, die das Kind noch nicht kann. Also sagen wir mal, dass ein sechsjähriges Kind kriegt, vielleicht immer so alt wie man ist, hätte ich jetzt am Anfang gesagt, sechs Stücke auf. Das für viele Lehrer sagen, Gottes Willen, das kriegt ein oder zwei Stücke. Nein, aber davon sind fünf alte, die das Kind schon gut kann. Und über die rede ich auch mit dem Kind in der Stunde und sage, welche Stücke sollen wir denn mal wieder spielen? Und die spielen wir auch nächste Woche wieder. Und das ist für das Kind die pure Freude in der Regel. Also wenn das klappt, das kann es ja schon spielen. Es spielt das einfach und es verbessert sich aber trotzdem was. Es wird runder, es wird freier, es spielt sich rund. Man lernt etwas dabei, es verfeinert sich. Und wir spielen es auch in der nächsten Stunde. Also ich frage auch am Anfang einer Stunde sehr gerne, mit was möchtest du anfangen? Und dann kommen meistens die alten Lieder und nicht das, was man neu gelernt hat. Und dann natürlich kommt irgendwann so, jetzt gucken wir mal das, was du neu gelernt hast. Wie sieht denn das aus? Brauchst du da noch Hilfe? Kann ich dir da noch helfen? Und wenn ein Kind sagt, das habe ich gar nicht hingekriegt, das habe ich auch kaum gespielt, ist auch nicht tragisch. Dann helfe ich halt noch mal ein bisschen, sage, so, jetzt können wir es schon besser, probier es doch noch mal nächste Woche. Also vielleicht hilft das dann auch, dass das Kind lieber zu Hause spielt. Und wenn wir uns einen Laien angucken, was spielt denn ein Laie, wenn jemand jetzt sagt, ich spiele neben dem Beruf irgendwie noch ein bisschen Klavier oder Trompete oder so, der mag doch auch die Sachen spielen, die er kann am liebsten. Das macht doch viel mehr Spaß, als dann irgendwas zu spielen, was man gar nicht hinkriegt. So.
Und ganz unbewusst lernt man damit ja auch oder verfestigt man damit ja auch Strukturen und Gewohnheiten in seinem Instrumentalspiel, die ja positiv sind.
Das meinte ich eben.
Sie klappen halt ja schon. Ne?
Genau. Es festigt sich was, es verfeinert sich was, und das wollen wir ja.
Genau. Jetzt habe ich, Sie kennen ja bestimmt auch Nicolai Petrat, der hat dieses schöne Buch ja geschrieben, Motivieren zur Musik. Ja. Und dann gibt es auch dieses Smart-Ziel und all sowas. Mhm. Und was mir oft begegnet, ist ja dann oft so, dass man sich dann die Frage stellt, naja, wenn man jetzt, Sie haben jetzt gerade ein schönes Beispiel genannt mit vielen Stücken, und viele davon kann das Kind schon. Ein anderer Weg ist ja oft, das Kind einzubeziehen und zu sagen, was möchtest du denn spielen? Und das läuft ja, wenn man es überspitzt formulieren würde, ja auf so eine Individualisierung des Instrumentalunterrichts raus, dass das Kind quasi vollständig bestimmt, was machen wir. Halten Sie das in dem Fall auch für einen gangbaren, sinnvollen Weg oder ist das?
Das halte ich nicht für gangbar. Und zwar einfach deshalb, weil die Situation ja so ist, wie sie ist. Also es ist so, dass das Kind einen Lehrer bekommt oder eine Lehrerin, die oder der Expertin auf dem Feld ist und schon Musikerin und Musiker ist und das Kind sozusagen in das Musikersein hineinnimmt. Also es gibt da eines, das ist ein Bild, was Wolfgang Lessing mal, ein Kollege aus Freiburg, der hat das mal so genannt, dass der Gestus des Instrumentalunterrichts ist, dieses hineinnehmen, aufnehmen in die Community der Musiker. Und die Community existiert bereits. Sie kann das Kind nicht, der kann es nicht sagen, ich will die aber anders, die ist so, wie es ist. Und ich möchte das Kind da gerne aufnehmen. Das heißt, es muss sich auch ein bisschen daran orientieren, wie diese Community eben ist. Und ich als Lehrkraft weiß darüber viel und kann das Kind da gut hineinnehmen und sozusagen einführen in diese Gemeinschaft. Das Kind selber nicht. Wenn ich grundsätzlich das Einverständnis des Kindes habe, dass es das möchte, und das ist schon gegeben, wenn ein Kind sagt, ich möchte gerne Lieder auf der Geige spielen können. Das ist es ja eigentlich schon. Es möchte das können. Dann bin ich derjenige, der ihm dabei helfen kann. Und das Kind von alleine könnte es nicht. Also jetzt habe ich sehr dafür gesprochen, dass die Lehrkraft das Heft in der Hand hat, sage ich mal so. Das meine ich jetzt aber nicht so, sondern ich habe eben auch schon mal gesagt, es ist eine Zusammenarbeit. Wir beide arbeiten zusammen. Du bringst deine Wünsche ein und natürlich auch deine Ideen und das, was du leisten kannst. Und du zeigst mir, was dir gefällt und du zeigst mir, wie du das umsetzen kannst, was dir hilft oder nicht. Und ich bin derjenige, der das gemeinsame Ziel im Auge behält. Du möchtest ja in der Welt der Musiker mit dabei sein. Und da kann ich dir helfen, wie das geht. Und da will ich dir auch gerne helfen. Und das darf man nicht vergessen, in den Stunden auch eben mit dem Kind zu musizieren. Das würde genauso, das habe ich eben nicht so explizit betont, aber wir üben nicht nur in den Stunden, wir spielen auch einfach in den Stunden. Wir musizieren gemeinsam. Und das, also ja, das, da würde ich sagen, das ist das, was von mir auch ausgehen kann, dass ich eben, ich kann dann eine zweite Stimme spielen, ich kann das Kind unterstützen, wo es mal hakt oder was auch immer. Also dem Kind vollkommen das Heft zu überlassen, würde ich nicht für richtig halten. Sondern ich glaube, es ist ein ständiges Oszillieren, würde ich mal sagen, hin und her, zwischen Anregen, also Einladen, Anregung geben, das ist ja ein bisschen offener, zulassen auch mal was mir vielleicht auch mal gegen den Strich geht, muss ich auch manches zulassen und vielleicht auch an manchen Stellen auch mal lenken oder steuern, wenn ich grundsätzlich das Einverständnis des Kindes dafür habe, dass ich auch mal sage, so an der Stelle nehme ich es jetzt mal ein bisschen in die Hand. Also zwischen diesen drei Polen, würde ich sagen, bewegen wir uns ständig.
Würden Sie auch sagen, das trifft genauso zu, wenn, also wir erinnern uns ja alle an unsere Kindheit, dass wir Hobbys gemacht haben, die am Ende zu nichts geführt haben. Also wir sind nicht alle Profifußballer geworden weiß ich nicht, Handballer.
Ja.
Würden Sie sagen, dieses Einfühlen in diese Community trifft genauso zu auf Schülerinnen und Schüler, die einfach nur kommen, weiß ich nicht, weil sie das mal ausprobieren wollen und gucken?
Ja? Also man weiß am Anfang nicht, wohin das führt. Ne? Für manche ist auch die Motivation, gerade in Musikvereinen, ich möchte in den Musikverein mitspielen können, ich möchte mit dabei sein oder im Schulorchester oder was auch immer. Das kann ein ungeheurer Motivator sein, den wir, glaube ich, an Musikschulen auch noch nicht immer genug nutzen, dass für die Anfänger im Grunde so ein Orchester oder so ein Spielkreis da ist, den sie schon kennen und den sie schon mal gehört haben und wo sie denken, wow, das wäre toll, da mitzuspielen. Und das kann ich auch, ohne dass ich Berufsmusiker werden will. Ich habe dann mitgespielt und vielleicht mache ich das später auch noch mal, vielleicht auch nicht mehr, aber es ist eine wichtige und schöne Erfahrung. Und auch das ist schon eine Community. Ich meine jetzt nicht die Community nur der Berufsmusiker, sondern überhaupt der Menschen, die Musik machen gemeinsam sozusagen. Also das, finde ich, sollte eigentlich immer die Motivation sein. Ich will das Kind in das Musizieren hineinnehmen. Also ein Kind, was nur rein technisch das Instrument lernt, ohne musizieren zu wollen, das gibt's nicht, oder?
Also dem würde ich zustimmen auf jeden Fall, ja. Also ich finde, Üben steht ja immer so ein bisschen so im Spannungsverhältnis zwischen, ich habe eine ganz konkrete Aufgabe und im besten Fall gibt's ja trotzdem auch noch so, oder schafft man sich im besten Fall eigene Freiräume, wo man so ein bisschen herum experimentieren kann, das Instrument kennenlernen kann.
Ja.
Wie schafft man so ein Gleichgewicht herzustellen, wenn man jetzt, also jetzt vor allem denke ich, ich finde dieses Wort Hausaufgaben nicht so schön, aber wenn man den Kindern sagt, naja, okay, fürs nächste Mal machst du die 5 Stücke, die kannst du schon, und das, was wir heute neu gemacht haben, guckst du ja auch so ein bisschen an. Dann hat man ja ganz konkrete Sachen dem Kind mit auf den Weg gegeben, was sich anschauen kann. Wie schafft man es dann trotzdem, das Kind zu Hause anzuregen, die Geige ist in ihrem Fall herauszuholen, um mal so ein bisschen darauf rumzuspielen, zu experimentieren, zu gucken, welche Klänge da drauf sind? Und
das hängt vom Kind ab. Also erstmal würde ich gern sagen, dass ich dieses Ausprobieren, das Explorative ist für mich die zweite Dimension des Unterrichts. Also die kontemplative Dimension und dann kommt die Explorative. Also das ist für mich der Königsweg zum Lernen oder zum Erweitern des Verhaltensrepertoires auf dem Instrument überhaupt. Also ich kann letztlich auch die Anweisung einer Lehrperson, die mir sagt, mach das so oder so, kann ich als Schülerin, als Schüler nicht umstandslos einfach umsetzen, sondern ich muss probieren, wie geht das auf meinem Instrument, wie geht das mit meinem Körper, wie fühlt sich das an, wie ist das? Ich glaube, nur über das Probieren kann ich auf dem Instrument irgendwie langsam besser werden. Also das Explorative, dass das Üben auch ein Ausprobieren ist, das ist Conditio sine qua non. Das heißt, der Unterricht muss schon explorativ angelegt sein. Eher so, probier mal das und das aus. Und na, vielleicht, was machst du jetzt für eine Erfahrung? Fühlt sich das schon besser an? Okay. So, also es muss ständig so ein bisschen dieses Gefühl sein von, probier mal, wie es besser klappt oder wie es besser wird oder wie sich es besser anfühlt oder sowas. Und wenn man das im Unterricht macht, glaube ich, dass das Kind das auch zu Hause ein bisschen aufgreifen wird. Darüber hinaus kann ich auch speziell gezielte Sachen ausprobieren lassen. Ich kann mal was Improvisatorisches machen, kann sagen, okay, du spielst jetzt die leere D-Seite, wir spielen D und A gleichzeitig, die beiden mittleren Seiten, und auf die leere D-Seite, die lässt du einfach immer leer, und auf der A-Seite probierst du mal aus, welche Töne klingen dazu gut. Das H klingt gut, das ist eine Sechste, das D klingt gut, das ist eine Oktave, das E, das Cis, naja, mal gucken, ja, aber das C vielleicht und eine Septime kann auch schön klingen. Jetzt erfinde mal kleine Melodien und nächste Woche zeigst du mir mal ein paar, die dir eingefallen sind oder so. Das wäre jetzt eine konkrete Anregung, was auszuprobieren zum Beispiel tatsächlich auch.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass Sie die Didaktik des künstlerischen Musizierens verfasst haben. Würden Sie sagen, jetzt dann im Vergleich, hätten Sie andere Übetipps an Kinder als an Erwachsene?
Eigentlich vom Prinzip her nicht. Also die Grundprinzipien zum Beispiel des Kontemplativen, des Explorativen sind ja nur zwei von vier jetzt. Die anderen, vielleicht kommen wir noch drauf, kann ich auch noch nennen. Ich glaube, die Grundprinzipien bleiben dieselben. Die Idee, als ich die Didaktik künstlerischen Musizierens geschrieben habe, war sogar zu zeigen, dass die Grundprinzipien in der EMP, in der elementaren Musikpädagogik oder elementaren Musikpraxis mit den Kindern, dieselben bleiben, die später im Instrumentalen durchgreifen. Weil mich so gestört hat, dass das oft so eine ganz andere Welt ist. Da ist die Spielwelt und da braucht es irgendwelche, ich hätte jetzt, sag mal so, wie es manchmal so gesehen wird, so Früherziehungstanten, aber es sind keine richtigen Musiker und so. Und da kommt dann irgendwann das richtige Musizieren. Gottes Willen, nein. Auch das Musizieren mit in der EMP ist bereits, das machen Musikerinnen und Musiker schon. Das sind, auch die führen die Kinder in die Welt der Musik ein. Halt ein bisschen vielseitiger. Ins Singen, ins Tanzen, auch ins Instrumentalspiel, ins Improvisieren. Da sehr viel ins Improvisieren zum Beispiel. So. Und die Prinzipien sind im Grunde dieselben, glaube ich. Ich übe selber explorativ oder kontemplativ auch. Und ein kleines Kind muss das in seinem Rahmen eigentlich auch schon so tun, denke ich. Oder sollte das im Idealfall auch schon so tun. Ich denke, das verfeinert sich nur. Das wäre jetzt wirklich, ich würde da mal bei bleiben, bei dieser Position, dass es eigentlich dieselben Grundprinzipien sind.
Jetzt bin ich mal neugierig, was sind die anderen beiden
Dimensionen? Die dritte wäre die expressive Dimension. Das alles, also Kontemplation und Exploration beziehen sich beide noch sehr stark auf das Material, auf das Spiel, auf die Saiten, die Geige, die Töne, noch nicht so sehr auf einen künstlerischen Zusammenhang, sage ich mal. Und mit der Expression, da meine ich, dass man das, was man tut, dass da innere Impulse einfließen. Also, dass ich lerne, meine inneren Impulse in das hineinfließen zu lassen, was ich da auf dem Instrument tue. Das ist erstmal ja ziemlich, das können wir uns vielleicht klar machen, wenn wir eine visuelle Kunst wählen, die uns nicht mal liegt, zum Beispiel jetzt, was weiß ich, Steinhauerei oder so, wenn Sie das jetzt machen müssten, da wäre es ziemlich schwer, Ihre eigenen Impulse reinfließen zu lassen erstmal. Und so ist es beim Kind vielleicht am Anfang auch, wenn man erstmal Mühe hat, das Instrument zu halten. Aber von Anfang an soll das möglich sein. Man muss das Kind von Anfang an ermutigen und von Anfang an auch beim Üben danach suchen, Stücke mit bestimmten Charakter zu spielen. Also mal ein Stück fröhlich zu spielen, ein anderes Stück traurig. Anselm Ernst hat so eine tolle Liste von Adjektiven geliefert, oder wir können uns Geschichten ausdenken, oder wir versuchen von Anfang an, das immer mit einem, also innerer Beteiligung zu machen. Verstehen Sie? Mhm. Und das ist auch beim Üben wichtig. Also es gibt ja Leute, die einfach eine Tonleiter runter nudeln oder so, ja. Aber man kann beim Üben auch mal den Fokus wechseln. Mal stärker kontemplativ, mal stärker explorativ, mal stärker expressiv. Aber das Expressive muss auch beim Üben dabei sein. Sonst habe ich eine Situation, die ich später nicht brauche. Also ich brauche es, dass ich eben auch lerne, über mein Instrument was von mir auszudrücken. Deswegen expressive Dimension. Das kann ich fördern im Unterricht, wie gesagt, durch Adjektive, durch Bilder, durch Geschichten, durch vielleicht auch, da kann so ein Tier, was oben drüber ist, hatte ich ja eben gesagt, auch sehr anregend sein, um das zu erzeugen, um diese, ja, diesen Ausdruckswillen hervorzulocken, sage ich mal. Und die vierte Dimension ist die des sich Annäherns, die nenne ich approximative Dimension, dass ich mich an eine kulturelle Vorgabe versuche anzunähern, dass ich etwas versuche genau zu verstehen zum Beispiel oder genau nachzumachen, so wie es ist. Also eher das wirklich imitative Element, dass ich spreche da auch, also gerne von dem Wort Nachvollzug, etwas nachvollziehen, was die Kultur, der kulturelle Kontext, in dem ich aufwachse, mir schon anbietet. Das haben wir ja ganz stark dann hier, wenn Jugendliche oder Studierende Stücke von Brahms oder von Bach erarbeiten. Sie versuchen, die erstmal nachzuvollziehen, denen gerecht zu werden, kann man auch sagen. Also zu versuchen, die zu durchdringen. Und das kommt auch von Anfang an, finde ich, in den Unterricht rein. Auch schon in der EMP geht es darum, ein Lied, was wir lernen, zu verstehen, wie ist der Tonverlauf, der Melodieverlauf, wie ist der Rhythmus von dem Lied. Also kann ich das schon ganz singen oder kann ich das nur so ungefähr singen? Wir nähern uns dem allmählich an und irgendwann können die Kinder das perfekt mit allen Worten singen. So. Und dasselbe passiert im Instrumentalunterricht. Ich näher mich an und dafür brauche ich einen Lehrer, eine Lehrerin, die mir diese kulturellen Dinge zeigt. Das können ganze Stücke sein, es kann aber auch sein, zum Beispiel die Tonalität, also das Dur-Moll-System, die Intervalle, die wir haben. Also es gibt ja in der türkischen Musik zum Beispiel oder in der iranischen Musik teilweise andere Intervalle, eine Terz, die weder klein noch groß ist, sage ich jetzt mal. Bei uns ist aber das erstmal in der Regel, dass ich mich da annähere, dass ich das allmählich verinnerliche, wie das Notensystem, das Tonsystem ist, die Tonalität, aber auch eben ein Stück. Das wären so diese vier Dimensionen, die müssen alle gegeben sein, finde ich, um einen guten künstlerischen Unterricht zu geben. Und die sind auch alle ein möglicher Fokus beim Üben. Ich kann kontemplativ üben, explorativ, expressiv oder eben stärker erstmal versuchen, das Stück zu begreifen und zu verstehen, worum geht's da jetzt bei Jazz, was sind da eigentlich für Harmonien drunter und welche Töne kann ich dazu spielen. Das ist auch ein Teil des Übens.
In meinem Kopf hat sich trotzdem gerade so ein Bild formiert von so einem riesengroßen Kreis.
Ja.
Und darin sind diese ersten drei Dimensionen, das expressionistische, approximative und die
Kontemplation?
Nee, die war bei mir
außen rum. Die Exploration?
Die Exploration, genau. Und quasi, was alles umschließt, bei mir die Kontemplation, weil ich habe so, also okay, wenn ich so zuhöre, habe ich den Eindruck, dass am Ende ja ganz viel darauf hinausläuft, dass ich ja immer in der Lage bin, das auch wahrzunehmen. Okay, also werde ich dem Ganzen gerade gerecht? Mache ich das richtig, wenn ich das quasi, also wenn ich sage, spiel mal das Stück traurig, wäre es quasi dann außer mir, die ich das wahrnehme und hören kann, die Instanz, die quasi sagt, naja, okay, das da war jetzt wohl nicht traurig, das war aber fröhlich. Das heißt, ich muss ja quasi in der Lage sein, als Schüler, Schülerin, das auch selbst wahrzunehmen, oder? Das ist da quasi eigentlich dann die, wenn man so möchte, die Königsdisziplin von all den dreien, oder?
Das ist ein interessanter Hinweis. Ich, wie gesagt, ich habe schon oft Vorträge über diese Grundidee gehalten und auch Workshop und so, aber ich habe noch nie diesen Vorschlag von jemandem bekommen, dass das sozusagen eine umgreifende Dimension sein könnte. Müsste ich drüber nachdenken. Also spontan würde ich denken, dass man mit einem gewissen Recht jede als umgreifend bezeichnen würde. Man könnte auch sagen, ich kann noch so viel wahrnehmen, wenn ich dann nicht ausprobiere, es auch umzusetzen, fehlt auch was. Also es geht letztlich immer darum, das, was ich nachvollzogen habe, das, was ich innerlich für den Ausdruckswillen habe, das, was ich wahrgenommen habe, dann auch auszuprobieren, wie kriege ich es hin. Da könnte auch das Explorative im Grunde das alles und so geht es wahrscheinlich auch beim Expressiven. Ich kann das alles toll machen, aber wenn dann nichts von mir dabei ist, ich weiß es nicht, aber in einer bestimmten Unterrichtssituation kann das durchaus mal so sein, dass das habe ich auch eben gesagt, so verschiedene Scheinwerfer, dass so ein Fokus mal ganz stark darauf liegt oder mal ganz stark darauf liegt. Das, denke ich, ist auf jeden Fall so. In einer Stunde geht es mal mehr darum, in anderer mehr darum. Aber wie gesagt, ich glaube, alles muss dabei sein, damit es ein guter künstlerischer Unterricht wird. Der Nachvollzug auch bei Improvisation, auf jeden Fall.
Ja, absolut. Das ist eigentlich eine ganz schöne Klammer, die sich dann da schließt, beziehungsweise so eine neue kleine Klammer aufmacht.
Ja.
Denn wenn wir jetzt an Kinder denken nochmal, da wo wir hergekommen sind und den Unterricht mit Kindern, dann ist es ja vor allem am Anfang wahrscheinlich so, dass Kinder mit ihren Eltern üben. Zumindest wird das ja oft immer so, soll ich mit meinem Kind üben oder nicht?
Ja.
Wäre das dann in diesem Sinne förderlich, dass das Kind quasi so zu Hause da angeleitet wird?
Das kommt auf den Einzelfall an. Also ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Eltern auf diese Routine achten und mit dem Kind die Routine einüben, tatsächlich mit dem Kind die Routine einüben. Und auch, dass es genauso wichtig ist, dass sie Anteil nehmen am Spiel des Kindes, dass sie sich freuen, wenn was gut klappt und dass sie das Kind loben und sagen, wow, das hat doch jetzt toll geklungen. Auch mal eine Hilfe geben, die sie erinnern aus dem Unterricht, dafür müssen sie aber dabei gewesen sein. Aber es gibt auch Konstellationen, das habe ich immer wieder bemerkt, wo Eltern, wo Kinder sich von ihren Eltern nicht viel sagen lassen möchten, wo dann eher noch gesagt wird, aber mein Lehrer hat gesagt, oder so, wo der Lehrer oder die Lehrerin die Autoritätsperson ist und das mit den Eltern nicht gut klappt, dann streitet man sich nur und dann gibt's nur, man ist dann so eng miteinander emotional verstrickt, dass das nicht funktioniert, dass die eine Person die andere dann eben kritisiert. Und deswegen, was Kritik betrifft, sollten sich die Eltern vielleicht, das sollte sehr, wenn sehr sensibel sein. Das kann auch manchmal so sein, dass ich gar nicht unbedingt daneben sitze, sondern das Kind übt im Zimmer, die Tür ist auf, der Vater ist in der Küche von mir aus und hört aber, was das Kind macht und ruft mal rein, wow, das hat aber jetzt toll geklungen, oder ist mal offen dafür, dass das Kind jetzt mal fragt, war das gut jetzt oder so. Das muss nicht immer genau daneben sein und sagen, jetzt mach mal das und jenes. Es hängt sehr von der Konstellation ab, auch vom Alter des Kindes. Die Beteiligung der Eltern oder das Einüben ist sehr wichtig bei jüngeren Kindern. Ich denke, so bei 8-, 9-jährigen Kindern fängt es irgendwann an, dass ich den Eltern auch sage, lassen Sie das Kind mal ein bisschen alleine üben jetzt auch, damit es auch allmählich selbstständiger wird. Nicht mehr jedes Mal dabei sein oder nur am Anfang und am Ende dabei sein und zwischendurch das Kind mal auch mal alleine lassen. Auch das finde ich wichtig, dass sich eben auch so eine Selbstständigkeit aufbaut und das Kind das ein bisschen allmählich mehr selbst verantwortet, was es da tut. Hat natürlich auch, ja klar, mit unserem kulturellen Kontext in unserer Gesellschaft sehr hoch geschätzten Wert der Autonomie und Individualität zu tun. Das ist sicher so. Würden vielleicht andere, in anderen Kontexten wäre es vielleicht ganz normal, dass die Eltern da ganz lange dabei sind. Aber das muss man spüren, was jetzt für die einzelne Konstellation das Richtige ist. Auch wie die Eltern selber das für sich empfinden. Es gibt auch Eltern, die haben einfach nicht die Möglichkeit dazu. Die sind einfach nicht zu Hause, wenn das Kind übt. Das,
klar, logisch.
Dann muss man sehen, wie man das schaffen kann.
Ja, das heißt, ein Du wäre auf jeden Fall positiv bestärken und die Selbstständigkeit fördern. Und ein Don't auf jeden Fall kritisieren, hatten Sie es vorher genannt.
Ja.
Das kann man schon so zusammenfassend an der Stelle sagen.
Helfen, aber nicht so das, was das Kind als Kritik an sich selber empfindet. Ich glaube, da sollte man vorsichtig mit sein. Und ein Du wäre eben auch erinnern an das Üben und sagen, komm, lass uns jetzt noch üben. Am besten wir üben noch erstmal am Anfang, anstatt du musst jetzt noch üben, sondern lass uns noch üben und dann ist natürlich die
Rolle. Das heißt ja quasi, dass der Elternteil auch auf jeden Fall dabei sein muss. Ne, in dem
dabei
Fall,
sein, und aber wie gesagt, das kann auch manchmal dann im Nebenraum sein oder so, aber das Elternteil muss bewusst sich da Zeit nehmen, auch in der Zeit irgendwie erreichbar zu sein. Am Anfang auf jeden Fall, denke ich. Mhm. Ja. Es ist das Einüben einer kulturellen Fähigkeit oder Fertigkeit. Vieles lernt ein Kind privilegiert und alleine, das Gehen, das Sprechen. Aber es braucht Leute, die mit ihm sprechen, die mit ihm gehen. Das ist schon klar. Aber solche fein entwickelten Kulturfähigkeiten wie das Instrumentalspiel, die brauchen auch irgendeine Form von Unterricht und Üben einfach. Das ist wohl so, ne? Wie bei anderen Sachen, die man in der Schule lernt auch.
Jetzt hatten wir ganz zu Anfang so den Blick ein bisschen in die Vergangenheit gerichtet und festgestellt, dass wir hatten es bei den Tieren zum Beispiel und sowas, dass das eigentlich eine recht lange Tradition ja schon hat.
Ja.
Wenn wir jetzt mal so den Blick so ein bisschen in die Zukunft wenden, was wären denn Trends oder was wären denn Entwicklungen, wo Sie sagen, da könnte es hingehen? Ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung was gelesen, dass, also jetzt, wo wir im Üben gerade auch zu Hause sind, dass die Musikschule so als Lernort ja auch wahrgenommen werden könnte beispielsweise.
Ja, das ist
also, gibt's so Trends, die Sie schon so sehen und beobachten und wo das so hingehen könnte in der Zukunft?
Ja, also in der, wenn man sagt, die Trends sind auch nicht immer ganz identisch oder gleich schnell, wie sie in der Musikpädagogik als Disziplin sich entwickeln und in der Praxis draußen. Also diese Idee des Lernorts, der von Andreas Dörne ja ganz stark propagierte Ort, wo die Kinder Aufnahmen machen können, wo sie hören, Stücke hören können, wo sie auch einfach nur rumhängen können miteinander, wo sie alles Mögliche machen können, wo sie nachmittags hingehen können, die ist in der Szene sehr positiv aufgenommen worden. Also die hat da große Sympathie. Aber in der Praxis gibt es eigentlich kaum Musikschulen, die das schon konkret bisher richtig umsetzen können. Das hat natürlich auch mit den Rahmenbedingungen zu tun. Ne? Also man muss dann wirklich viel Raum haben, viel Platz haben für die Kinder. Viele Musikschulen, da sind am Nachmittag alle Räume besetzt. Da wäre kein Platz mehr, wo Kinder auch noch so für sich üben könnten zum Beispiel oder so. In unserem hier in Deutschland, es gibt ja, also in Asien höre ich von meinen Studierenden immer wieder, dass die an den Musikschulen selber üben, dass sie nachmittags da hingehen und dort üben. Und dass dann auch ein Lehrer rumgeht oder eine Lehrerin und beim Üben hilft oder so. Das gibt's, das Modell. Aber bei uns setzt sich das schwer durch im Moment. Deswegen, ich bin nicht sicher. Ich kenne noch Einzelfälle, wo das umgesetzt wurde oder versucht wurde. Zum Beispiel das Überhaus Essen-Krai. Da hat das ein Kollege von mir versucht umzusetzen. Oder eine Studentin von mir hat als Masterarbeit sowas gemacht. dass sie auch schon irgendwo an der Mosel so ein Überhaus entwickeln mit Kolleginnen zusammen und da auch das Üben eben betreuen und dass auch im Deputat der Lehrkräfte bezahlt wird dann auch, dass sie da sind. Jetzt, aber dann kommt kein Geld dafür rein. Das ist ja auch eine finanzielle Geschichte wieder. Also da hapert es oft, denke ich. Also das wäre jetzt nicht der erste Trend, den ich genannt hätte, wo ich glaube, dass es auf jeden Fall hingehen wird.
Sondern, was hätten Sie genannt?
Also ich glaube, dass das Internet und die digitalen Medien eine größere Rolle spielen werden in der Zukunft. Ich denke, dass die Lehrer und Lehrerinnen heute schon wesentlich mehr mit solchen Medien arbeiten, dass man zum Beispiel auch sich mal Aufnahmen von Kindern schicken lässt in der Woche über und da ein Feedback zu geben kann. Aber da muss man auch noch Modelle finden, wie das bezahlt wird. Das ist ja sozusagen in der Freizeit oder das ist dann Zusammenhangstätigkeit. So, oder dass man selber noch mal eine Aufnahme macht und dem Kind schickt. Das ist ja nur das Allereinfachste. Aber vielleicht auch Tutorials, die man mal einmal erstellt und die dann verschiedene Kinder zu Hause immer wieder anhören können, wo ein Lehrer noch mal ganz genau zeigt, wie wird die Geige hochgenommen oder eine Lehrerin oder wie wird der Bogen genau gehalten. Wir beginnen so, dann drehen wir den Bogen langsam um. Dann setzen wir den Finger hier hin, dann machen wir das. Es könnte ja alles auf einem Tutorial im Grunde sein. Und ich glaube, das nutzen junge Lehrkräfte schon wesentlich mehr als meine Generation jetzt zum Beispiel. Oder auch ihre vielleicht schon. Und da glaube ich auch, dass sich vielleicht manche doch die Anfangszeit, gerade auch wenn man in einem älteren Alter beginnt, also wenn man als Jugendlicher beginnt zum Beispiel ein Instrument zu lernen, jetzt sagen wir mal auch im Bereich der populäreren Musik, sage ich mal, dass viele da kommen werden, die schon 2 Jahre lang mit Tutorials lernen und dann sagen so, jetzt brauche ich Hilfe, ich habe hier ein Problem. Ist die Lehrperson also vielmehr auch in dem Moment Dienstleisterin oder Dienstleisterin, sage ich jetzt mal, wird, um an einem bestimmten Punkt weiterzuhelfen, aber das Lernen selbst sehr stark digital geleitet ist. Ich halte das nicht für unmöglich. Mhm. Obwohl das sicherlich seine Gefahren hat, aber das wäre ein Trend, den halte ich zumindest im Moment mal für möglich, dass sich das mehr in die Richtung entwickelt. Erstaunt oder?
Nee, also ich, also ähnlich auf jeden Fall. Ich fand den, fand diese Utopie von diesem Musikschul als Lernort einfach nur einfach sehr wünschenswert und dachte, so, ist auf jeden Fall sehr schön.
Ich sehe nur kaum in der Praxisentwicklung, die das, gerade was die Rahmenbedingungen betrifft, eben die Raumnot, die Platz, der da jetzt Herrenberg-Urteil ist in sich ein Begriff, also dass jetzt da die Musikschulen eben eigentlich ihre Honorarstellen umstellen müssen auf, dass die Kommunen sind so am Ende jetzt auch noch Lernorte, wo noch mehr Platz ist. Das bräuchte im Grunde auch Neubauten. Der Andreas Dörner hätte gerne gläserne Türen, damit man da reingucken kann, damit man auch quasi gemeinsam üben kann. Der eine sieht den anderen und solche Sachen. Und dann winkt man sich mal zu zwischendurch. Das ist alles mit so viel, das sind tolle Ideen und vielleicht kommen sie irgendwann, das wäre schön, aber ich sehe wenig konkrete Hinweise darauf, dass sich das im Moment dabei wäre, durchzusetzen. Das ist das, was ich sage. Ich habe ja gesagt, der Unterschied Theorie und Praxis
einfach. Voll. Und weil Sie es auch gerade angesprochen mit den Apps, beziehungsweise mit den Tutorials, das ist ja eigentlich gegenläufiger Trend. Das ist ja eigentlich noch mehr die Individualisierung zu Hause, weg von dem gemeinschaftlichen.
Ja, genau das. Wir sehen ja auch, wir haben ja auch die Tendenz oder wir bemerken die Tendenz, dass sich Menschen immer weniger gerne auf eine lange Zeit hin binden. Also, dass man überhaupt sich erst nach einem Schuljahr oder nach einem Schulhalbjahr abmelden kann, das ist für viele nicht attraktiv. Mhm. Da muss man sich auch überlegen, also ob man 10-Stunden-Pakete verkauft, wie vielleicht die Volkshochschule oder sonst irgendwas. Und dann, aber mit einem Kind, das würden jetzt wahrscheinlich viele Erwachsene in Anspruch nehmen. Sowieso der Unterricht mit Erwachsenen, auch älteren Erwachsenen nach der Pensionierung, das wird weiterhin zunehmen, denke ich. Also könnte ich mir vorstellen, dass auch schon jetzt habe ich in den Lehrversuchen oft mindestens genauso viele Erwachsene, also in Geigenlehrversuchen bringen die mir fast genauso viele Erwachsene, ich kann es jetzt nicht genau sagen, vielleicht noch ein Tickchen mehr Kinder, aber wie Kinder, also die haben schon viele erwachsene Schülerinnen und Schüler mittlerweile und da sind auch viele dabei, die das natürlich auch relativ autonom für sie, die haben das entschieden, dass sie das lernen möchten und die sagen so, in den nächsten 2 Wochen habe ich keine Zeit und das ist irgendwie eine ganz andere Art zu arbeiten, als man das mit einem Kind jetzt auch machen würde, verstehen Sie?
Ja. Das heißt, Sie sind gar nicht auch so kritisch dann eingestellt gegenüber Apps und diesen ganzen Self-Learning-Plattformen. Das sehen Sie eher als Ergänzung und weniger als, also es ist einfach ein weiteres Angebot in diesem, was es halt eh schon gibt.
Ich habe jetzt nicht gewertet erstmal. Ich habe einfach nur gesagt, ich glaube, das wird kommen. Und ich denke, wenn man sowas im Grunde wahrscheinlich nicht verhindern können wird, dann tut man gut daran zu sehen, wo kann ich das sinnvoll einsetzen, wo ist es fruchtbar, wo sehe ich auch Gefahren. Also natürlich glaube ich auch, dass dieser Face-to-Face-Kontakt und dieses, was ich am Anfang beschrieben habe, das mit einem Kind im Raum sein und Körperübungen machen und spielen und das, ich glaube nicht, dass das alles durch, sagen wir jetzt, Videounterricht oder so ersetzbar ist oder auch durch Apps, die das Kind hört oder so. Ich glaube, dass das auch viel verloren gehen würde, wenn das so wäre. Aber ich glaube, dass teilweise diese Sachen nicht aufhaltbar sind und dann sollten wir gucken, wo kann es sinnvoll sein. Und die Sachen, die ich jetzt eben erwähnt habe, halte ich eigentlich alle auch für sinnvoll, dass das Kind so ein Tutorial zu Hause noch hätte, was sich mal anguckt, aber neben dem Unterricht. Mhm. Dass es mal eine Aufnahme dem Lehrer schicken kann, dass der Lehrer mal eine Aufnahme schickt, das sind doch alles sinnvolle Sachen, das ist doch alles nicht schlecht. Ja. Nur wo die Lehrperson ganz ersetzt oder den Präsenzkontakt ganz ersetzt, da fängt es an für mich kritisch zu werden. Auch das Musizieren jetzt in Echtzeit mit jemand, der oder die weit weg ist, das gibt natürlich tolle Möglichkeiten einerseits, aber andererseits bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich das Miteinander in einem Raum sein und die Schwingungen spüren und dass sich sogar die Hirnfrequenzen vielleicht angleichen und der Herzschlag angleicht. Ob das über Video passiert, ich weiß es nicht. Also das müsste man auch erstmal erforschen und gucken. Ich bin nie ganz super skeptisch gegen solche Entwicklungen, würde ich mal grundsätzlich sagen.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten allein über den Punkt noch mal eine Stunde jetzt reden.
Ja, das machen wir aber nicht.
Genau. Aber mit Blick auf die Uhr hätte ich noch am Ende zwei Fragen, die ich Ihnen gerne stellen würde, die ich all meinen Gästen immer gerne stelle. Was lernen oder üben Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
Ach so, okay,
Also darf beides sein, sowohl musikalisch, aber muss nicht. Sie können auch dann, vielleicht lernen Sie irgendwie ein neues Sprach oder so.
Ich lerne Ungarisch zum Beispiel. Das kann ich noch nicht so gut. Ich bin aber nicht so intensiv dran, dass ich das jeden Tag üben würde oder so. Aber das ist jetzt mehr so ein Projekt, was sich über mehrere Jahre erstreckt, würde ich sagen. Aber ich bin da dran, das könnte ich jetzt mal sagen.
Warum Ungarisch?
Weil meine Frau Ungarin ist und ich von Anfang an, als wir zusammengekommen sind, also schon vor vielen, vielen Jahren, vor annähernd 30 Jahren, angefangen habe, das zu lernen und halt immer, wenn mal Verwandte von ihr bei uns zu Besuch sind, dann habe ich wieder Anlass, ein bisschen mehr zu lernen. Und das wäre was, wo ich so denke, ich würde das gern besser können. Und das braucht eben auch einfach die Gelegenheit, es zu praktizieren und zu üben.
Und was wäre ein Tipp, den Sie Ihrem jüngeren Erstsemester Musikstudierenden ich gerne mitgeben würden, also aus Ihrer heutigen Perspektive, um den Sie damals froh gewesen wären?
Offen und neugierig alles mitnehmen, was man bekommen kann. Also es ist jetzt nicht das, ich würde sagen, ich bin so ans Studium eigentlich rangegangen, weil ich aus einer Kleinstadt kam. Ich bin dann ins große Köln gekommen und habe an der Uni ganz viel in Konzerte gegangen an der Hochschule, habe mir alle möglichen Klassenvorspiele angehört, was hier viel zu wenig passiert teilweise. Es sind kaum Mitstudierende oft in den Klassenkonzerten, fast nur die Klasse. Da würde ich raten, nehmt viel mit, macht viel, geht auch in Veranstaltungen, die ihr nicht müsst oder so, wenn sie euch interessieren. Geht auch ins Theater, das ist kostenlos. Nehmt so viel mit, wie ihr könnt, weil das ist so eine Bildungszeit, so eine Entwicklungszeit, das Studium, später hat man das nicht mehr so, die Möglichkeiten, das ist fast alles kostenlos, was man kriegen kann. Also an der Hochschule ist alles kostenlos. Angebote wie das Theater ist, glaube ich, sogar auch mittlerweile ganz kostenlos. Also, und man hat später nie mehr die Möglichkeit, das in der Vielseitigkeit und in dem Umfang alles zu kriegen. Und das kann einfach so den Horizont weiten, das kann einfach so viel aufmachen und so viele neue Sachen eröffnen. Das ist für mich Bildung.
Das für ein schönes Schlusswort. Herr Dartsch, ganz herzlichen Dank für Ihre
Zeit. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Ihr kennt das, die Folge ist natürlich noch nicht ganz vorbei. Inzwischen sind fast 40 Interviewfolgen entstanden und zählt man die neue Reihe Music Lab Powered by Yamaha mit Marvin Frey und die Sonderfolgen dazu, komme ich bald auf 50 Folgen. Zeit also, einen Blick zurückzuwerfen und Highlights von früher auszukramen. Die nächste Folge am 4. August wird deshalb euer Special. Ihr stimmt über eure Lieblingsfolge Wie übt eigentlich der letzten 3,5 Jahre ab. Wie? Ganz einfach, über den Link in den Shownotes. Ich bin gespannt, welche Folge euch am meisten gefallen hat. Ich habe da ja auch so meine Favoriten. Neue Podcast-Gäste gibt es dann wieder ab dem 18. August. Und dann kündigt sich auch schon die neue Staffel an. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt, mir auf Social Media folgt, die Folge mit euren Freunden und Freundinnen teilt oder vielleicht den Newsletter abonniert. Bis dahin, ciao, euer Patrick.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.